dann kam der Nächste, die nächsten Tschechen, und die sind dann durchs Haus und haben geguckt und so weiter. Ja, hat er gesagt, in das Haus ziehen wir ein. In 2 Tagen müssen sie draußen sein. So.
Isolde Kokott ist eine von Millionen Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verlieren. Deutsche in der Tschechoslowakei, in Schlesien, in Ostpreußen und Ungarn. Sie werden vertrieben. Millionen von Menschen, die in einem zerstörten Nachkriegsdeutschland neu anfangen müssen, die auch in Hessen zu neuen Nachbarn werden und es bis heute geblieben sind. Und obwohl ihr Schicksal so viele Menschen betrifft, ist das Kapitel der Heimatvertriebenen heute im kollektiven Gedächtnis erstaunlich leise.
Wir Heimatvertriebenen, Hessen und seine Sudetendeutschen.
Isoldes Geschichte steht stellvertretend für viele Schicksale von Heimatvertriebenen und vor allem von Sudetendeutschen. Die Gruppe der Vertriebenen, die Hessen am meisten geprägt hat. Mein Name ist Rebecca Herber und in 3 Folgen nehme ich euch in Wir Heimatvertriebenen, Hessen und seine Sudetendeutschen, mit durch die Geschichte von Vertreibung und von Ankommen. Und ich möchte wissen, welche ambivalente Rolle spielt die Erinnerung für die Vertriebenen und die Gesellschaft?
Das ist Sudetenland. Das ist meine Heimat. Und ich komme Mährisch Trübau. Hier irgendwo, ich kann es nicht mehr sehen. Da komme ich her.
Ich besuche Isolde Kokott in ihrem Zuhause in Taunusstein im hessischen Untertaunus. Die 85-Jährige zeigt mir auf einer Karte im Flur ihre ehemalige Heimat. Isolde ist Sudetendeutsche. Sie ist in Triebendorf bei Mährisch Trübau im Osten der heutigen Tschechischen Republik aufgewachsen. Bis sie mit 6 Jahren, wie rund 3 Millionen andere Sudetendeutsche, mit ihrer Familie vertrieben wird.
Mein Vater und meine Mutter und mein Bruder und ich, wir lebten bei meinen Großeltern. Es ist ein kleiner Bauernhof gewesen mit 2 Kühen, paar Gänsen und paar Hühnern und so weiter. So, wir haben die geliebt, mein Bruder und ich. Wir hatten jeder eine Kuh und die hatte alle einen Namen. Wir waren ganz verliebt in unsere beiden Kühe. Und meine Mutter, die hat dann ja, wie wir noch im Haus waren, immer gemolken. Und wir sind dann als Kinder immer gleich in den Stall gelaufen und haben dann die erste Milch dann gekriegt hier. Das war für uns immer ein Erlebnis morgens.
Was die Menschen in Triebendorf noch nicht wissen: Während die sogenannten wilden Vertreibungen schon laufen, bereiten die alliierten Siegermächte bereits eine geordnete Zwangsausweisung aller Deutschen in den ehemaligen Ostgebieten vor, wie dem Sudetenland im heutigen Tschechien oder Schlesien im heutigen Polen.
Die wilde Vertreibung ist auch ein Terminus technicus, der gerne übernommen wird aus der Literatur, wo etwas wieder schöngeredet wird. Ein Euphemismus eigentlich.
Raimund Palicek ist Historiker und Archivar des Sudetendeutschen Museums in München. Auch seine eigene Geschichte verbindet ihn mit dem Thema. Seine Eltern sind beide aus dem Sudetenland vertrieben worden.
Sie war nicht wild, weil sie auch organisiert war. Allerdings nicht international, nicht mehr von den Siegermächten, sondern von tschechischen Verwaltungseinrichtungen. Es war aber im Exil, im Londoner Exil, der tschechoslowakischen Exilregierung vorbereitet worden. Es gab klare Anweisungen. Man kann das in den Dokumenten, in den Archiven sehr klar nachvollziehen, dass das sehr wohl gesteuert war. Ziel war, möglichst viele Deutsche außer Landes zu schaffen, vor der Konferenz von Potsdam, wo sich die Siegermächte ja dann darauf geeinigt haben, diese sogenannte geordnete oder systematisierte Vertreibung durchzuführen. Und zu diesem Zeitpunkt waren aber schon bereits über 500.000, 700.000 etwa, aus der Tschechoslowakei vertrieben worden. Man kann das umschreiben mit der normativen Kraft des Faktischen. Eine Tatsache, die man nicht mehr rückgängig machen konnte, oder anders gesagt, ein Zug, der im Rollen war und nicht mehr aufgehalten werden konnte. Da musste man sozusagen dem Rest dann auch noch zustimmen. Das allerdings sollte dann geordnet sein. Ja, das war eben Bestandteil des Planes, Schrecken zu vertreiben, Unsicherheiten, auch viele Deutsche dazu zu bewegen, freiwillig das Land zu verlassen, also zu fliehen eben. Und dazu hat man einige schreckliche Maßnahmen gebraucht. Das Schlimmste davon war, größten Ausmaß des Schreckens, dieser sogenannte Brünner Todesmarsch, wo 17.000 bis 20.000 Deutsche innerhalb von 2 Stunden ihre Häuser verlassen mussten in Brünn. In Brünn gab es eine große deutsche Sprachminderheit in der Stadt, eine alteingesessene Bevölkerung auch, und die wurden zu Fuß in Richtung österreichische Grenze nach Süden getrieben. Das war ein sehr heißer Tag und die Umstände waren eben so, dass man da sehr brutal vorgegangen ist. Man hat Leute, die nicht mehr weiter konnten, an Ort und Stelle erschossen.
Dieses Schicksal bleibt Isolde und ihrer Familie erspart, auch wenn wir in dieser und in weiteren Folgen erfahren werden, wie schwierig die eigene Vertreibung für die Familie war. Sie sind Teil der großflächigen Vertreibung von 1946. Die Deutschen sollen das Land verlassen. Aber warum eigentlich? Schon ab dem 12. Jahrhundert besiedeln Deutsche die Ostgebiete, aus denen ihre Nachfahren viel später vertrieben werden sollen. Durch verschiedene Staatszugehörigkeiten gibt es immer wieder Konflikte zwischen den Bevölkerungsgruppen. Nach dem Ende Österreich-Ungarns 1918 entsteht die Tschechoslowakei. Durch den Aufstieg des NS-Regimes und Hitlers Pläne der Osterweiterung verschärfen sich die Konflikte. 1938 wird durch das Münchner Abkommen die Angliederung des Sudetenlands an das Deutsche Reich erzwungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg fällt das Gebiet zurück an die Tschechoslowakei und man möchte die Deutschen nicht mehr im eigenen Land wissen. Der Beginn der Vertreibung liegt also im Nationalismus, sagt Historiker Raimund Palitschek.
Das heißt, ein Volk fühlt sich aufgrund seiner Sprache und damit verbunden einer mit der Sprache zusammenhängenden Kulturleistung höherwertig als das andere Volk. Nun gab es in Böhmen seit Jahrhunderten Deutsche und Tschechen, zwei verschiedene Sprachgruppen, Sprachfamilien, die miteinander gelebt haben, teilweise dann nebeneinander, aber man hat sich im Großen und Ganzen vertragen. Der Nationalismus nun ist das Gift, das die beiden Nationen aneinander gerieben hat. Es ging dann darum, wer ist jetzt der Bessere, wer ist der Größere, der Bedeutendere. Der Erste Weltkrieg war hier ein Katalysator und diese erste Tschechoslowakei hatte eben viele Geburtsfehler. Vor allen Dingen, es stand unter dem Zeichen eines zentralen Nationalstaates, etwa so wie Frankreich. Aber im Unterschied zu Frankreich lebten eben da verschiedene Minderheiten, 7 Sprachgruppen. Und das war an sich ein Explosionsgemisch, dann explodieren musste, allerdings nur durch Zutaten. Und diese Zutaten bestanden zum einen in der Weltwirtschaftskrise, viele, viele Arbeitslose, soziale Not, man radikalisiert sich, wenn es einem schlecht geht. Dann natürlich der Zweite Weltkrieg, die Vernichtungspolitik gegenüber den Slawen von Seiten der Nationalsozialisten. Dazu auch natürlich hätte das nicht sein können, wenn nicht die Siegermächte, sprich die West- und Ostmächte, also England, Amerika auf der einen und Russland, Sowjetunion auf der anderen Seite, dem zugestimmt hätten. Sonst hätte diese Vertreibung so nicht stattfinden können.
Und hier habe ich geschrieben, Sudetenland, wie es besiedelt worden ist, vor 700 Jahren. Heimat Sudetenland. Von der Besiedlung bis zum Ersten Weltkrieg habe ich geschrieben. So. Und dann einen zweiten Teil. Heimat Sudetenland. Minderheit in der Tschechoslowakei bis 1938.
Isolde sitzt auf ihrem Sofa und blättert in einem Ordner. Darin viele Fotos, handschriftliche Notizen und bedruckte Seiten. Hier hat sie ihre Recherchen und ihre Erinnerungen zusammengetragen. Heute erzählt sie mir von ihnen.
Und dann waren ja die Frauen mit den Kindern, viele Frauen mit den Kindern alleine ja in dem Haus. Und dann kamen die Tschechen, haben sich die Häuser angeguckt und haben eben dann gesagt, ach ja, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Wir hatten zweimal kamen Tschechen. Der erste Tscheche hat gesagt, nein, das Haus gefällt mir nicht, der hat keine Wasserleitung. Also ist er abgezogen, dann kam der nächste, die nächsten Tschechen und die sind dann durchs Haus und haben geguckt und so weiter. Ja, hat er gesagt, in das Haus ziehen wir ein. In 2 Tagen müssen sie draußen sein. So, der Großvater hatte schon mal gehört, dass die Tschechen kommen und da hat er eine Kiste gezimmert. Da haben wir dann Sachen reingetan und dann in Koffern und in Taschen und so weiter. Und nicht weit von dem Haus, wo wir wohnten, unser Häuschen, war ein Lager. Es nannte sich Engländerlager. Da war im Ersten Weltkrieg, waren da Engländer als Gefangene drin. Und da sind wir dann nach 2 Tagen, sind wir da. Meine Mutter, mein Großvater und wir 2 Kinder sind da in das Engländerlager gegangen.
Der Vater, der weit entfernt in der Kohlegrube arbeiten muss, weiß von den Geschehnissen zu Hause noch nichts. Isolde erinnert sich, dass ihre Mutter besorgt war. wird die Familie ohne ihn vertrieben werden.
Man hat ja nichts gehört. Man hat nur gehört, dass sie alle fürchterlich viel Hunger hatten. Hunger, Hunger, Hunger. Und da hat meine Mutter in einem Brot hat sie ein Zettelchen reingegeben und da drauf hat sie geschrieben, wir sind nicht mehr in unserem Haus, wir sind jetzt im Engländerlager. Und tatsächlich, mein Vater hat dieses Brot gekriegt und hat das auch gelesen. Und wie er dann das gelesen hatte, ging er dann zu diesem tschechischen Aufseher und hat ihm gesagt, also meine Frau, die ist nicht mehr in dem Haus. Ich möchte jetzt nach Hause zu meiner Frau und zu meiner Familie. Ja, hat er gesagt, sie werden ja sowieso bald vertrieben und sie können nach Hause gehen.
50 Kilo Hab und Gut. So viel darf jede Person damals mit auf die Ausreise aus dem Sudetenland nehmen. Auf Wunsch der USA sind irgendwann 70 Kilo erlaubt. Als der Vater zurückkehrt, fallen ihm besonders zwei Dinge auf, die die Familie in ihrer Eile vergessen hat.
Mein Vater, den Ehering hat er im Kleiderschrank gehabt. Und wie er aus der Kohlengrube kam, hat er dann gesagt, ach, ich will meinen Ehering haben. Und da hat er geschwätzt und geschwätzt mit dem Tschechen hier. Er möchte ja nur den Ehering holen. Und eine Uhr, die haben die Großeltern denen zur Hochzeit geschenkt. Also die zwei Sachen, die haben sie den Tschechen abschwatzen können hier da.
Die Familie ist wieder vereint und wartet gemeinsam im sogenannten Engländerlager darauf, wie es weitergeht. Dass ein Vater mit vertrieben wird, ist eher eine Ausnahme, erzählt Historiker Raimund Palitschek.
Man hat die Kleinfamilie zusammengehalten, also Vater, Mutter, Kind, die Onkel, Tanten schon nicht mehr, Großeltern noch, je nachdem. Väter waren ja häufig nicht dabei, die waren entweder in der Gefangenschaft oder sind gar nicht aus dem Krieg zurückgekehrt, so dass hier die überwiegend alte und junge Menschen, also Kinder und alte Menschen unterwegs waren. Und dazu hat man Sudetendeutsche in bestimmten Gruppen eingeteilt und sie aus den Häusern vertrieben. Es war also nicht so, dass man eine Ortschaft etwa geschlossen vertrieben hat, sondern nach verschiedenen Kriterien aus einzelnen Häusern raus in 5, 6, 7, 8 Phasen, manchmal auch mehr. Ziel war eben die maximale Zerstreuung der Deutschen. Es war auch nicht so, dass Straßenzüge gemeinsam vertrieben wurden, sondern man hat das wirklich sehr, sehr aufgesplittert.
Ihrer Erinnerung nach verbringen Isolde und ihre Familie insgesamt einige Wochen bis Monate in dem Lager.
Es war ja schon die Vertreibung im vollen Gange gewesen. Und dann hat's plötzlich geheißen, wir sind dran. So, naja, auf jeden Fall, da mussten wir, haben wir dann alles gepackt, alles auf dem Leiterwagen gepackt. Und da sind wir dann das letzte Mal mit dem Leiterwagen und unseren beiden Kühen in den nächsten Ort, wo ein Bahnhof war. Und da standen sie schon alle mit Kisten und Taschen und sonst was. Ein Riesenhaufen Leute und wir kamen dann dazu. So, dann kam ein großer Zug. Wir waren in einem Waggon drin gewesen, weder Heizung oder sonst was. 50 Leute waren wir drin gewesen. Ich kann mich als Kind entsinnen, wie jeder hat in so einer Ecke gelebt oder gesessen. Da hier mit Kisten und Taschen und Betten. Wir hatten auch uns unsere Federbetten auch mitnehmen können da hier. Und ich muss aber sagen, als Kind kam einem das nicht so dramatisch vor. Für uns war das so ein bisschen wie so ein Gaudi oder wie was anderes.
Während die Kinder kaum verstehen können, was passiert, ist der Schrecken für die Erwachsenen groß. Das Herausgerissenwerden aus dem eigenen Leben und der eigenen Heimat ist für viele Sudetendeutsche und andere Vertriebene traumatisch. Und für viele ist eines besonders wichtig.
Der Vater war immer sehr darauf bedacht, hier, wir sind Heimatvertriebene und keine Flüchtlinge.
Zwangsaussiedlung, Umsiedlung, das sind weiche Begriffe. Euphemismen, Schönwörter, die den Tatbestand, dass Menschen gewaltsam ihre Heimat verlassen mussten, unter Gewaltandrohung bis Todesandrohung, werden da schön umschrieben für den Bestand der Vertreibung. Das ist eben der Unterschied zu Flüchtlingen. Flüchtlinge haben in sich noch die letzte Entscheidung, das Land zu verlassen, aber bei der Vertreibung hat man diese Entscheidung nicht mehr. Da ist man Gegenstand, da wird man herausgeworfen.
Der Rauswurf ist für Isoldes Familie abrupt, solange er sich auch angebahnt hatte. Und ihr Ankommen wird lange dauern, im buchstäblichen wie im übertragenen Sinne.
Dann kamen wir alle in den Waggon. Zugemacht der Waggon und dann ging's los. Nach Westen. Wir wussten ja nicht, wohin.
Wie es für Isolde und ihre Familie weitergeht, wie Nachbarn und das Land Hessen reagieren und wie sich Isoldes Familie Stück für Stück ein neues Leben im fremden Untertaunus aufbaut, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Wir Heimatvertriebenen, Hessen und seine Sudetendeutschen. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in Episode 2.
Wir Heimatvertriebenen, Hessen und seine Sudetendeutschen ist ein Podcast der VRM. Von Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Für Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an audio@vrm.de. Wir freuen uns auch über eine Bewertung des Podcasts auf dem Podcast-Portal eures Vertrauens.